und hat ein hochkomplexes System entwickelt, mit dem er quasi den Buddhismus ausargumentiert. Man konnte diese einzelnen Stellen. Und dadurch, dass das dann immer komplexer geworden ist, hat man das, sage ich mal, als Hinder, hat man nicht mehr so viel anzufangen können. Das hat sich nachher die Differenz gegeben. Und quasi mehr eine Trennung zwischen den Gelehrten und den einfachen Volk. Da haben wir im Vergleich zur Hochschulastik danach in Europa gemacht, die danach auch verbunden ist, weil das einfach zu komplexes System war, was nicht ganz korrekt ist, glaube ich. Und nach Schadenbach hat er eben diese kantistische Strömung, mehr Einfluss bekommen. Und es ist halt, wie soll ich sagen, eher diskriminierend von den Gelehrten aufgefasst worden. Es ist zwar akzeptiert worden, aber es ist nicht so hoch eingeschätzt. Aber man kann es nicht sagen, dass der Kantismus eine eigene Schule ist, sondern dass es der Ströme auch um den Yoga gegeben hat, aber auch um Buddhismus und bei Yoga zum Beispiel, das hat er schon dort. Zur Begriffsbestimmung von Tantra, da haben wir uns auf diese Simultan fixiert, die zwei Bedeutungen haben kann. Einerseits eben, soll ich sagen, gar nicht als Strecken und andererseits eben Leben, und da haben wir uns auch das Bild von dem Webstuhl verbildlicht und haben sozusagen das mehr oder weniger verbunden, diesen Faden als Lebensfaden, mit der am Webstuhl das gestreckt wird und dann auch verknotet wird und das sich dann an ein Gewebe bindet. Und dieses Gewebe hat, das bedeutet Leben. Und solange diese Verbindungen bestehen, solange es sich zeigt, also das ist quasi eine ontologische Verbindung, und da sind wir dann auch zu diesem höchst interessanten Fall kommen, wenn diese Verbindung nicht besteht, dann kann man auch nicht mehr von sich einsprechen. Was ist jetzt noch diese Verbindung? Die Verbindung, das ist dieses Band, also das jetzt mit der Yoga ist, das ist ja, das verbindet über das Blut oder der Faden, der Körper, die geistige Verbindung setzt diese Verbindung bis zum Yoga, und das ist die Art und Weise, die der Purusha und Prakriti in einem Scampo verbunden ist. Purusha und Prakriti, das sind zwei ontologisch unterschiedliche Aspekte. Ja, sagen wir mal, Geist und Prakriti der nach Materie. Und die können eben wesenhaft voneinander bezogen sein. Und da gibt es zwei Verhältnisse. Da gibt es einerseits das Avidya-Verhältnis, das ist nur eins. Das ist ein verblendetes, ein unwissendes zu dieser Verbindung von Durusha und Prakriti und andererseits Viveka. Was ist Viveka? Da hat uns der Professor Böhler das so veranschaulicht, dass wir in unserer Tradition denken, dass Zukunft ein stets auf uns zukommendes ist. Das müssen wir jetzt ganz anders denken. Wir müssen das denken als, wie soll ich das sagen, als ein Ort, als ungeborener Ort, der anwesend abwesend ist. Also ziemlich paradox. Und genau das ist Viveka. Und in diesem ungeborenen Ort, wenn man sich da drin befindet, dann ist man einerseits auch nicht leidensfähig, weil man nicht geboren ist, und andererseits ist man auch nicht, da kann man auch nicht sterben, weil man nicht geboren ist. Und Viveka geht es eben darum, das will ich jetzt ebenfalls mit diesen 744 Anführungszeichen sagen, mit der Professor Böhler, dass man halt eben Teil der platonischen Erscheinungswelt ist und doch eben nicht ist, weil man nicht geboren ist. Okay. Ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen verständlich war. Zu Liebe kann man einfach weiter. Also, wir behandeln den Tantrismus und, oder ich, das jetzt. Und wenn man das jetzt aus einer Bandanstelle Leser bzw. Shankar von Shankar her sieht, kann es bei Viveka, vor allem bei Vairagya, der Schritt zurück, dazu kommen, dass man das sozusagen ästhetisch auffasst, also dass man versucht, diesen Vorausschau von Parkkritik zu verändern, was halt, wie man sehen kann, nicht möglich ist, weil ja der Vorausschau nicht, also einerseits nicht kein Naturding ist, nicht nichts naturalistisches ist, und andererseits kann er nicht allein als Geist bestehen, da er ja immer auf einen Körper angewiesen ist. Aber danach auch mehr oder weniger die Frage nach der Erscheinungswelt gestellt, was passiert, wenn ein Asketen dieses Buddhische, ich sage jetzt einmal, aktiviert wird, was, ja, weil einfach das richtige Wort fehlt dazu, aber sagen wir mal, wenn das aktiviert ist in ihm,
was aktiviert ist ein schlechtes Wort.
Aktiviert ist ein schlechtes Wort, ja.
Die typischen Weisen, wie das gedacht wird, ist, wenn wir in einem nicht jetzt religiösen Sinne offenbar werden. Die Epiphanie. Also die Epiphanie, aber einfach als etwas, was da ist, aber klassisch im Hintergrund drückt, in den Vordergrund drückt. Das heißt, es ist da, aber es ist so, dass dieses, dass es da ist, offenkundig wird. Wir haben im Deutschen das schöne Wort, mit dem auch die griechische Philosophie sehr viel arbeitet, nämlich Evidenz im Sinne von offenkundig werden oder wir sagen auch offensichtlich werden. Das heißt, das, was da wird, wird offensichtlich. Es wird eben nicht aktiviert, sondern die Aktivität besteht eben gerade im Zulassen des Offensichtlichwerden dessen, was da ist. Und in diesem Sinne kommt dann die Aktivität dazu. Ja? Also in dem Sinne hat es ja. Aber es ist immer ein Zulassen von etwas, was im Hintergrund schon da ist. Und genau das war die philosophische Bedeutung eigentlich von Offenbarung, von Epiphanie. Nicht jetzt im Sinne einer Schriftoffenbarung. Offenbar werden, offenkundig werden, offensichtlich werden. Richtig, Epiphanes. Und Epi, auch das Präfix Epi. Um Epiphanie. Also, ja, Sie kennen vielleicht noch einen Satz. Sie kennen wahrscheinlich in der Psychologie alle diese Springbilder. Also wo sie den Vordergrund und Hintergrund, das ist eigentlich offenkundig werden oder Epiphanie. Das heißt, es ist plötzlich, das was hinten ist, sieht man vorne und das was man vorne gesehen hat, sieht man hinten. Ja? Und damit wird der Hintergrund offenkundig.
Ja, also damit zu Recht, korrekt geschieht, das ist wahrscheinlich ein schlechtes Wort, das sagt die Bibel. Gut, also wenn der Bursche ein was gibt, danach hat es, kann es halt ja, eben diese Auffassung, dass man da diesen Purusha von Prakriti trennt und erst den Körper trennt. Und im Tantra, da geht es halt eben um, dass man halt eben diese, ich nenne es nochmal, Erscheinungswelt versucht zu reintegrieren, also diese Verbindung eher zu stärken und versucht und dann nicht irgendwie das auseinanderzuführen. Also wie gemacht der Geist, also der Purusha in einem konkreten Leib wohnt. Und da haben wir, also im Gegensatz zur europäischen Tradition, sage ich jetzt einmal, gibt es da eigentlich auch keinen Dualismus mehr von Geist und Materie, weil wie das bedient einander. Also da kann man das jetzt nicht auf eins reduzieren, wie schon vorher gesagt habe. Aber wie bringt man das, wie bringt man das zusammen, dass dieser Geist hat in den Körper wohnt, sage ich jetzt, dazu, das ist der ganze Blumen der Sache jetzt, oder an diesem Kapitel, was wir am Schluss kommen haben, noch einen Text von David Warren White, und zwar, das ist eben eine archivistische Transformation verlangt, die Materie, also die Qualität der Materie verändert, ich sage jetzt einmal auch veredelt, dass halt eben diese Kultur schon wohnen kann. Wobei wir haben ja gesagt, dass wir Materie nicht atomistisch sehen dürfen, sondern eben als einhüllendes Feld. Also wenn man sich da eher an die Naturphilosophie von den vorsokratischen hält, ist man da besser bedient, als wenn man da dieses atomistische Modell hat. Und durch diese Transformation von Materie soll das aber auch irgendwie gelingen, beschwerliche Gefühl, was man mit, oder das Verhältnis, das beschwerliche, das man mit der Materie hat, in ein, quasi in ein, dass man die Materie nachher in einen Ort von der Realisation von Freiheit verwandelt. Und der Tant, bei der Tant ist es halt eben die sexuelle Verwendung, und da dient dann die Sexualität als Vehikel, um eine bestimmte Erfahrung des Buruscher inmitten der Leiblichkeit zu erfahren. Ja, da hat auch der Professor Böhler doch oftmals gedacht, dass wir das jetzt noch nicht als quasi sexuelle Erkennung sehen sollen, was danach ordentlich zur Sache geht, sondern als, man muss immer bedenken, dass Vehikel da vollzogen sein muss. Also, dass man, wie soll ich sagen, dass man das als Teil, also, ja, dass man da in dieser gewissen Doppelrealität ist. Teil der Erscheinungswelt und auch Teil nicht Teil der Erscheinungswelt, wenn man wirklich ungeboren ist. Dass man das so vollzieht. Daher kein Vorschreiben der Ebene. Ja, das haben wir dann nachher, das haben wir. Also wie man es ja sehen kann, fixiert der Transhumanismus ist eher die Leiblichkeit, sage ich jetzt nochmal, fixiert. Und das haben wir dann nachher auch im Vergleich zu dem Yoga-Sutra, zum Yoga-Sutra von Patanjali gestellt. Und da ändert sich dann nachher auch die Rangfolge der einzelnen Teile. Wobei bei Patanjali nur Teil 1 und 4 wichtig sind, hat sich, und der Teil 3 quasi die große Gefahr ist, diese Bunti und Siegekräfte, verändert sich das beim Tantra, da sind eher diese dritte Teil, diese magischen Kräfte, diese, sagen wir mal, abgespaceden Kräfte, wichtig und danach auch die Lösungsteil, der zweite. Warum ist eine der ersten vierten Randerscheinungen? Warum ist das so? Weil es halt eben darum geht, was ich schon vorher gesagt habe, diese Doppelrealität, also dass man im Ungeborenen geboren ist und daraus diese Erlösung vollzieht, sage ich jetzt, die Shivamukti. Und deswegen ist dieser erste und dritte Teil nicht so relevant, weil das nicht auch ein jenseitiges oder irgendwie sowas in der Richtung aussieht. Und zum Schluss möchte ich noch auf unser Linie zu sprechen kommen, das haben wir auch noch erwähnt. Da muss ich noch vorwegnehmen, dass man da die Psyche nicht so auffassen darf, wie es vielleicht für uns normal ist, als irgendwas Immaterielles, sondern eben als Materie, auch als Materie, aber nicht als Materie, die jetzt dann, wie wir bei der Buddha-Lehre gelernt haben, wo der basische Teil Vorhang hat, sondern eher wo der Rajas bzw. Sattva, diese Sattva um das Vorrang haben. Und somit kann er die Psyche auch zum sich haben. Sie ist nicht der Purusha, das ist dieser Geist, warum ich das als Geist genannt habe, sondern kann eben zu sich machen und wieder zur Politik nehmen. Und Kundalini, das ist halt eben jetzt auch so ein subtiler Teil der Körperlichkeit. Und da geht es um, sozusagen, es sind mehr oder weniger drei Kanäle, die im Körper sind, wobei es einen Hauptkanal gibt, den Shushumna, und danach noch zwei Nebenkanäle, die entlang dieses Hauptkanals die schlangenförmig hoch winden, sage ich jetzt. Das sind Fingale und Glieder, die stehen in Spannung, sind polare Gegensätze. Und das, was wir da als Problem angesprochen haben, ist, dass die Energie in unserem Körper eben nicht, das heißt, an den Hauptkanal hochfließen kann, sondern dass sie sich durch Gleisches blockiert wird, also durch Blockaden, durch Hemmnisse, und dass es danach die Energie, die eigentlich versucht, in den Hauptkanal hochzufließen, mehr oder weniger in diese Nebenkanäle kommt, und danach quasi der ganze Körper wirklich flutet. Ich glaube, ja, nicht den richtigen.
Thank you.
heißt, ich muss schon nach.
Ja,
gut. Das heißt, ich werde versuchen, hier gleich wieder das aufzunehmen, was hier zur Sprache gekommen ist beim Protokoll. Und zwar die Missverständnisse am Schluss jetzt vielleicht in der letzten oder diese anderen Konzepte über Materie und Materialität, die die indische Philosophie hat und die in meiner Meinung nach sehr viel Verwirrung schaffen. Eben gerade, wenn wir uns Materie und auch den durch eine bestimmte Homologie noch vorhandenen Begriff des Soma, der natürlich mit den Sehnen, auch den Zahnen des Mannes verwandt ist, und den sie ja so im Indischen gibt, in Sanskrit, aber gleichzeitig auch in der griechischen Philosophie, beide aber nahezu, sage ich ganz vorsichtig, nahezu das Gegenteil. Ich lese Ihnen hier zwei, drei alte, also aus dem Rigveda herkommende Aphorismen, die der David Jordan White gleich in Alchemical Body ziemlich am Anfang zitiert. Also das erste haben wir schon gehört, das habe ich schon gesagt. The inherent power of Brahman, the absolute of Vedanta metaphysics, the verbal root of Brahman is ready to magically expand. We have drunk the Soma, we have become immortal. Oh, we have drunk the Soma. Also muss man sich, ich sage es mal absichtlich blöde, muss man sich das jetzt als Kannibalen, die irgendwie da Fleisch getrunken haben, seltsamerweise, vorstellen, was heißt es, dass wir Soma trinken? Also was muss Soma, wenn wir nicht völlig verwirrt waren und ihre Energie im falschen Kanal hatten, also in der völligen Verwirrung, der Bericht ist herumgedreht sind, dann ist die Frage, warum trinken? Was heißt Körper trinken? Inwiefern trinken wir im Körper? Das zeigt schon der erste, das ist aus dem Rigveda, also aus dem ganz ältesten uns überlieferten Veda, ca. 1500 vor Christus. Wie denken die, wenn sie sich was denken, was wir hier voraussetzen, wie denken die Soma, dass man primär Soma trinkt? Ich verweise an der Stelle immer auf die Lehre oder das Wort, den Neologismus von Aristoteles. Was heißt das Wort Energie? Das sehr wohl auch bei Aristoteles mit, also als Verbindung von Hymä und also Materie und Form gedacht wird. Was bedeutet das Wort Energie mal im wörtlichen Sinn? Nochmal, das ist ein Kunstwerk von einem Philosophen geschaffen. Eines der wenigen Leistungen, originär genuine Leistungen der abendländischen Philosophie, die heute in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist, und ich behaupte, dass wenige Physiker, die das Wort Energie vermissen, gebrauchen, wissen, dass das eine philosophische Erfindung war, weil es das Wort Energie im Alltagssprachgebrauch nicht gegeben hat in Griechenland. Das ist eine wirklich gedachte Erfindung von Aristoteles, indem er genau Materie und Form versucht zusammenzuführen. Der Zusammen-Yoga, Sam-Yoga, das Zusammenkommen von Form und Materie, wäre so übersetzt Energeia. Was heißt Energeia vom Wort her? Wenn schon ein Philosophen den Kunstbegriff kreiert hat, dann kann man annehmen, dass er sich was gedacht hat, warum er so eine künstliche Wortfügung. Was heißt Energeia? Griechisch müssen es energisch, also nicht Energie, sondern Energie. Was heißt vom Wort her? Wie setzt sich, aus welchem Kompositor setzt sich das zusammen? Weißt du das?
Neuro. Vielleicht Neuro. Was für den Neuro? Neuro, eventuell. Ne?
Was heißt?
Ja.
Ja, was ist Ergo?
Ja.
ja, wirken. Also wir sind hier nahe bei diesem Rap, den wir Tantra definiert haben, den Wegstuhl. Das ist ja vorgekommen, also ein Protokoll. Also das heißt wirklich wirken, Wirklichkeit, Werk. Also das ist die Sprachfamilie. Ergon ist das Werk, das Opus, das Wirken, die Wirklichkeit, die Verwirklichung. Und was ist das andere Komposita? N? Genau, also in heißt einfach in Wirken, in Verwirklichung, in Werk sein. Und was heißt eigentlich Energia? Also eigentlich etwas, was im Prozess seiner Verwirklichung, seines Entstehens, seines Genus, seiner Hervorkommung, so müssten wir übersetzen. Also Energie heißt so viel wie dabei in Entstehung begriffen ist. Bei Aristoteles als philosophische. Das ist etwas, was durch und durch ein Bewegungsbegriff meint. Dafür hat er ihn ja erfunden, weil er würde sagen, die Hülle als solche ist da und die Form als solche ist da. Aber wenn die beiden zusammenkommen, wegen der Hüllemorphismus, der bekannte von Aristoteles, dann ergibt sich durch das Zusammenkommen der Beine eine Art Dynamik. Und darum heißt Energie auch direkt bei Aristoteles auf den Begriff der Dynamis, nämlich der Kraft, bezogen. Es ist im wahrsten Sinne eine Art Kraftfeld, in der etwas dabei ist, in Entstehung zu sein. In Entstehung. Das sind die klassischen aristotelischen Termine. Energie ist also nichts irgendwo Gespenstisches, sondern es ist genau nach Aristoteles die Vereinigung zweier heterogener Prinzipien, Hüllen, Morphen. Und zwar so, dass durch das Zusammenklaffen der beiden eine Art energetische Dynamik und energetische Kraft ergeben sich. Dynamis ist dann das nächste Wort, das hier ganz eng bei Aristoteles. Das heißt, eine Dynamis, Dynamis aber bei Aristoteles genau in der Doppeldeutigkeit, das ist ja eine seiner genuinen Leistungen in der Metaphysik, dass er sagt, Dynamis hat zwei Bedeutungen, nämlich einerseits heißt so viel wie Möglichkeit, das was wir heute mit potenzieller Energie sagen würden, Dynamis kann übersetzt werden als Möglichkeit. Und gleichzeitig bedeutet es die Dynamik der Kraft. Shakti, in Sanskrit. Ja? Sozusagen, Shakti, lassen wir uns mal, ich verwende hier Aristoteles als Übersetzer von Sanskrit. Ja? So wie ich das oft mache. Also ich lasse mir von Aristoteles Energiebegriff sagen, was eigentlich, wenn wir philosophisch diesen Begriff verwenden, Shakti im Indischen bedeuten könnte. Ja? Und ich glaube, wir haben einen super Übersetzer. Mit Aristoteles, der uns sagt, wie das zu denken ist. Das heißt, Shakti ist das in Bewegung und in Entstehung begriffen sein, das heißt, das energetisch-dynamische in Erscheinung treten und hervorkommen von etwas. Und genau dieses durch und durch belegte Prinzip ist das, was wir dann in den Aspekten des Materiellen, der Hülle, wie Aristoteles sagen würde, wahrnehmen. Ja? Das heißt, das Soma ist als ein solcher Bewegungsbegriff etwas, was im wahrsten Sinn des Wortes im Flow ist. Man wird das Wort kennen. Und das ist schon die ganze Flüssigkeitslehre der Renaissance-Philosophie und dann vor allem der tantrisch-alchemistischen Tradition. Das heißt, wir sagen ja auch, es ist uns sehr bekannt, von einem energetischen Fluss zu sprechen. Und das ist eigentlich sehr aristotelisch. Das heißt, wir haben es mit einer in Bewegung begriffenen Dynamik des Hervorbringens des Schöpfens zu tun. Energia, das war ja, warum das im Katholizismus dann auch so wichtig war, dieser Begriff, weil der sehr eng verwandt ist mit Schöpfen, mit Kreativität, mit Hervorbringen. Kraft, etwas ins Dasein hervorrufen zu Ja? Die Kraft, wie wir sagen, etwas in Verwirklichung zu haben. Das heißt, es ist nicht die Wirklichkeit, sondern es ist der dynamische Prozess, in dem etwas in seiner Verwirklichung begriffen ist. Ja? Zum Beispiel ein Mensch, der zur Welt kommt und dabei ist, wie Aristoteles sagt, Mensch zu werden. Das heißt, der ist energetisch und ist es, woraufhin er ist, nennt er eben dann die Entelechie. Das heißt, eine Energie hat immer auch eine bestimmte entelechiale Qualität, das heißt, sie ist auf irgendetwas angelegt. Das heißt, der Same eben, und das ist das typische Beispiel, das jetzt kommen muss, das Soma, das Kind, der Same einer Blume ist entelechial in ihrer Verwirklichung, im Entfaltungsprozess angelegt, darauf eine Blume zu werden. Und der Same des Menschen ist daraufhin angelegt, entelechial einen Menschen hervorzubringen. Das heißt, die Energie hat immer schon eine bestimmte Art von Richtungssinn, von Ausrichtung, von Morphe, von Gestaltprinzip, auf das hin sie energetisch unterwegs ist, indem sie sich selbst in der Verwirklichung, und das heißt immer jetzt auch in der Herstellung, in der Hervorbringung dessen, woraufhin die Energie zielt, abgezielt ist. Das ist ganz wichtig. Das heißt, Energie lässt sich nicht einfach konstatieren, wie wir das philosophisch heißen. Sie lässt sich nicht einfach feststellen, weil das Wesen der Energie selbst ein Inbewegung und die Dynamik eines Influssseins ist. Und darum, wenn wir Austin diese Diskurse hernehmen, wenn wir Derrida hernehmen und viele andere, müssen wir sagen, die Energie ist darum in sich ein performativ-dynamisches Prinzip. Ja? Weil die Energie bringt das, wenn ich sage, die Energie des Samens, dann müsste ich aristotelisch sagen, das ist der Samen in dem Moment, wo er befruchtet ist und unterwegs ist, eben zum Beispiel diese Rose hervorzubringen. Das heißt, es ist ein, wenn man es ganz hart beschreibt, es ist ein explosives Ingangbringen einer Dynamik. Die Zeugung oder die Befruchtung schickt, um es jetzt heiligerisch zu sagen, sie wirft auf den Weg, sie schickt auf den Weg, sie gibt die Energie und den Impuls, dass etwas in Bewegung kommt, indem zum Beispiel der Same, typisch ist ein Beispiel, befruchtet und er damit, und das ist ja der klassische, das ist unglaublich, welche Geschichte dann daran eingeführt ist. Das heißt so viel wie der griechische Begriff der Physis, der jetzt auch nicht bei Soma, ich bin ja dabei, Soma zu erklären. Das ist haargenau, was Aristoteles mit Physis im Unterschied zu Artefakten, also Techne, versteht. Nämlich, dass er sagt, und ich übersetze Ihnen hier Schacht. Also wenn ich Schacht versuche zu übersetzen, dann lese ich mal lange aus. Und ich bin auch dabei, dass der diese, das ist sein großes Thema gewesen und dass er uns eigentlich am klarsten gezeigt hat, was Kraft ist, was Dynamik ist. Wenn er unterscheidet zwischen Physis und Physeonta und Techneonta, also zwischen Artefakten, künstlich vom Menschen hervorgebrachten Dingen und physischen Dingen, dann meint er, dass sie sich dadurch unterscheiden, dass die Ursache des Seins eines physischen Dings in sich selbst wird. Spinozas immanente Ursache. Ja? Also, genau. Das heißt, der Same, in dem Moment, wo er mal dynamischen Schwung gebracht wird, ja, hat er das Prinzip, auf das hin er unterwegs ist, in seinem Samen selbst. Das hat dann zu diesen blödesten Interpretationen und trivialsten von Prädestinationslehren geführt. Gemeint ist natürlich ganz, ganz anderes. Das heißt eben, ein Same, der in Schwung kommt, und damit beginnt, wie bei Woody Allen zu rasen. Also, wenn der da rennt und dann völlig verdutzt ist, dass er der Erste ist, der da vorgespült wird und so weiter. Also, wenn es zur Befruchtung kommt, dann ist es so, dass dieser Schwung, oder dieser Impuls, dieser energetische Impuls, eine ganze endlichiale Dynamik in Gang bringt, wo das Gehen mehr oder weniger endlichial, das heißt nichts anderes als aus seinem eigenen Gerichtetsein auf das eigene Know-how, wie wir griechisch sagen müssen, was da rauskommen soll. Das heißt, der Same von der Rose weiß, dass da Rose rauskommt. Er hat das Know-how, die Erbinformation, wenn Sie so wollen. Und der Same vom Menschen weiß, dass da ein Mensch rauskommen soll. So ist das heißt. Das heißt, Kraft ist das in Schwingung und in Bewegung setzen einer explosiven Dynamik. So müsste ich sagen, indem eine Kraft genetisch, wenn Sie so wollen, in Bewegung versetzt wird, um das, wohin sie selber unterwegs ist, Energia, selbst in und aus ihrem eigenen Prinzip hervorzubringen. Das heißt, verstehen Sie, wenn wir es modern sprachphilosophisch sagen, müssten wir sagen, ein Gen hat eine Induktion der performative Kraft. Es ist interessant, dass Austin, also in How to Do Things with Work, hier wirklich von Inner-Cushion und Force spricht. Also, er spricht von Inner-Cushion und Force, von der Kraft der Sprache, mit Sprache Dinge hervorzubringen. Ja?
Das heißt, es gibt ja dann ein streng materielles, physikalistisches Gedächtnis dann auch, oder?
Was ich
vorhin gemeint habe, der Samen weiß, wo er hinkommt.
Genau. Wobei weiß natürlich hier unter tausend Anführungszeichen
genau,
zu sagen. Der Samen ist natürlich nicht ein Demiurgus, der saß jetzt, ich sag's, ich weiß nicht. Also, aber das wäre natürlich, dann wären solche Lehren stupid. Als hätte Aristoteles gesagt, im Samen drinnen ist dann Intellekt, ja, der mehr oder weniger, wie wir Menschen, wenn wir unseren Intellekt überhaupt, sich ausdenkt, wie und was er aus seiner Erbinformation machen muss. Das ist natürlich Schwachsinn, deshalb war
das so. Ja. So geistige Konzepte von Gedächtnis gibt es so konterkarieren oder
natürlich. So, das natürlich. Aber das ist
Handwerk.
Ich versuche ja hier Handwerk zu. Das heißt, das, was Sie jetzt sagen, ist nur praktisch. Natürlich, es gibt, das ist doch überhaupt weit über den Kantonismus hinaus indisch. Nämlich, es gibt ein materielles Speicherbewusstsein. Smriti und eben dann die ganze Dynamik von Vasanas, Samsara etc. Das wäre ja einfach.
Und auch mal erwähnt, dass man nicht wissen muss, wann man schlafen kann. Das
natürlich! Natürlich, woher wissen Sie das alle?
Ja.
Das ist ja der Tod unserer Bewusstseinsphilosophie, solche Fragen. Stellen Sie, die bringt unsere Logiker und Erkenntnistheoretiker modernen in absolute Verlängerung. Und glauben Sie nicht, dass einer von denen die Antwort hat. Da wird dann ausgewichen. Aber das ist ja die Pointe, mit denen viele, nicht nur in Nietzsche, Schopenhauer, wenn man will, ist der Erste, der dieses Unbewusste in die Philosophie hineinbringt. Also als bekannter, berühmter Name, ihm folgt dann natürlich Nietzsche. Es folgt die Frage, es folgt Bergson, es folgt Deleuze, es folgt bla bla bla. Das heißt, wir haben ja inzwischen 250 Jahre große Tradition, aber immer noch sozusagen marginalisiert natürlich im Kontext der gesamten philosophischen Diskurslage. Aber diese Tradition gibt es natürlich bei uns auch sehr stark und prominent. Natürlich, das ist ja immer das, was ich versuche hier zu sagen. Die können ja nicht so blöd sein. Weder der Aristoteles war so blöd, wie man ihn oft neuzeitlich gelesen hat, noch die Inder waren so blöd, wie sie kolonialistisch gelesen wurden. Dass da gedacht wurde, im Gen drinnen sitzt irgendeine Art demiurgische Intelligenz, die permanent dem Gen sagt, was es zu tun hat. Verstehen Sie? Das ist eben, wenn ich glaube, dass Wissen prima rein Urteilsmacht hat. Oder wenn ich jede Form von Wissen am Paradigma der Urteilskraft denke. Wie das noch passiert, ist nicht nur bei Kant natürlich, mit dem deutschen Idealismus, sondern wie das bis ins 20. Jahrhundert vor allem bei Frege, also den einen der großen Väter der analytischen Philosophie und bei Husserl. Das heißt, es wird gedacht, erkennen heißt, einzufügen in Urteil. Und das ist natürlich ein Schwachsinn. Das Gen erkennt und weiß, wie es sich, wie es einem das menschliche Samen, Semen, Soma, weiß, wie es einem Menschen gebiert, ohne dass es Urteile fällt im verstandesmäßigen menschlichen Sinn. Sondern das funktioniert, wie Sie völlig richtig sagen, natürlich über die Dynamik eines Speicherbewusstseins, wie die Buddhisten sagen würden, Smriti, Samsara, Vasana-Dynamik, wovon ja das ganze Yoga Sutra, was ich immer gesagt habe, das ist ja eine einzige Gedächtnis. Und toll natürlich in diesem Sinne, wer das groß zum Thema gemacht hat, Materie und Gedächtnis von Bergson.
Ja? Das ist ein gemeint, dieses Buch von Bergson. Das materielle Gedächtnis bei Bergson.
Natürlich. Natürlich. Oder wenn Sie so sagen wollen, ich auch immer sage, Marx, da ist das spannend zu lesen. Für mich, weil ich auch viele Dinge gegen Marx, aber an dieser Stelle ist dann natürlich höchst spannend zu lesen, dass es gibt, ich sage immer wieder, es gibt für mich keinen besseren Terminus, um philosophisch zu sagen, was Tantrismus ist, als zu sagen, dialektischer Materialismus. Das heißt, es geht hier nicht nur, es geht hier um ein, das Ganze, was der Tantrismus will, ist eine Art Soteriologie zu erzeugen, in der es permanent darum geht, und darum ist das so reinlich materiell, das eigene materielle Gedächtnis zu reinigen. Oder sozusagen soteriologisch würden die sagen, weil das ja religiöse natürlich Konnotationen sind, die wir so bei Marx nicht finden, logischerweise. Aber es würde hier gesagt, es geht um ein radikales Durch- und Umarbeiten unserer materiellen, fleischlichen Körperarchitektur. Und die sind wesentlich entscheidender für uns als irgendwelche intellektuellen Urteile. Viel bestimmt.
Ja? Ich würde gerne zu Begriff Soma eine Alternative vorschlagen. Und zwar, wenn es um Alchemie geht, im körperliche, mit körperlichen Techniken hervorgerufene Alchemie, handelt es sich um eine ganz konkrete Flüssigkeit, das sich zwischen der Verbindung, das in Meditationstechniken oder bei Pranayama, zwischen Hypophyse und Zirbeldrüse eine Verbindung entsteht. Und diese Verbindung bringt eine bestimmte Mischung hervor, das am Gaumen zu schmecken ist und das durch die Schleimhäute aufgenommen wird und auch in den Magen absorbiert wird und dadurch bewusstseinserweiterte, ich weiß, dass Sie diesen Begriff nicht mögen, aber erweiterte Bewusstseinszustände führt und in diesen Zuständen Erfahrungswelten greifbar werden, die in normalen Bewusstseinszuständen nicht greifbar werden. Dieser Begriff Soma gab es auch bei den Griechen und das war ein Rauschgetränk, eine Art herbale Mischung, womit sie kopieren versuchten, das, was der Körper selber herstellen kann. Und es gibt auch noch ein anderes Synonym dazu, das ist das Amrita. Mrit ist sterblich und Amrit ist unsterblich, also ein Getränk der Unsterblichkeit. Und wenn bei tantrischen Ritualen auch um das Zurückhalten des Samens auch geht, sowohl bei der Frau als auch bei dem Mann, beschränkt sich der Begriff Soma oder Amrita nicht rein auf die Fähigkeit, Informationen in welcher Form auch immer durch den weiblichen oder männlichen Samen hervorzubringen, sondern auch durch diese Flüssigkeit das Individuum zu potenzieren.
Also ich würde sagen, ich habe die, also Ambrosia, Amrita, das sind der Nektar sozusagen, den wir trinken. Was mir, also alles, was Sie gesagt haben, das werden dann sozusagen direkt jetzt auf bestimmte tantrische Praktiken in Bezug auf den Mikrokosmos auch des Tantrikers, der diese Praktiken übt. Mir geht es hier um eine mal viel vorläufigere Geschichte, nämlich die Frage zu stellen, wie denken die überhaupt Materialität? Also nicht jetzt nur die Materialität im Sinne des Tantriker, der am eigenen Leib ganz bestimmte somatische auch Flüssigkeiten erzeugt und eben dann natürlich die ganzen Flüssigkeiten im Zuge der Menstruation der Frau und des Samens des Mannes, also die ganze Flüssigkeitsraser, die Raserlehre, die bei den Alchemisten so wichtig ist, wo ich immer hinweise, die im Mittelalter, also gerade in der Renaissance-Philosophie, ja, das um und auf der Medizin ausgemacht hat, auch in Europa. Sondern mir geht es mal, wie meistens den Philosophen, mal um was viel Vorläufigeres, nämlich um eine Dekonstruktion unseres klassischen Materie. Der Begriff Soma zum Beispiel, das Einzige, wo ich was dagegen sagen würde, ist das, dass wir natürlich, wenn wir in der griechischen Philosophie gibt es zwar auch den Begriff des Somas zum Teil trinken, aber wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die Anima von Aristoteles, dann ist das Soma bei ihm eindeutig gebraucht schon als Gegenbegriff zur Psyche. Und das heißt, wir haben in der aristotelischen Philosophie ganz klar, heißt Soma schon so viel wie Knochen, Fleisch dann auch hinübergehen. Das heißt, es ist das, was wir heute sagen würden, der Festkörper. Es ist de facto der Festkörper und gerade nicht mehr, wie es in anderen, zum Beispiel pythagoreischeren Traditionen im Antiken sehr wohl gibt, ein Körperbild, in dem per se der Körper mit Flüssigkeit, Soma mit Flüssigkeit verbunden ist. Das ist schon eine radikale Wandlung innerhalb der antiken griechischen Philosophie. Dass hier und das ist ganz philosophisch jetzt sehr interessant zu sehen, dass gleichzeitig mit der Entwicklung des begrifflichen Denkens eine Art Übersetzung von Soma als einem fluiden Wesen in ein feststellbares, physisch in einer bestimmten Form erscheinendes und damit sozusagen fixierbares Körperbild haben kann. Also das wären die Sachen, die ich jetzt hier sehe. Zu sagen, hat das Denken in Begriff, so wäre meine Theorie. Das Denken in Begriffen hat schon zur Voraussetzung, dass wir unter Soma nicht mehr die Flüssigkeit verstehen, sondern den Festkörper verstehen. Und erst aus diesem Körperbild, das ist ja meine provokante These, erst aus diesem Körperbild heraus hat sich ein bestimmtes Bild von Sprache und Begrifflichkeit. Also im wahrsten Sinne das Konstatieren, also der Vorrang konstatierender Aussagen, also das Feststellen von Sachverhalten und Tatsachen in Propositionen, in Aussagesätzen, ist, das ist ja meine Theorie, schon der Effekt eines festgestellten Körpers. Was eine völlige Umkehrung des Linguistik-Turns wäre. Wenn wir das würde heißen, dass sich der Körper nicht einfach nur nach der Sprache richtet, und das genauso gut wie mal die umgekehrte These aufgestellt werden können, dass sich das Bild der Sprache, wie Wittgenstein sagt, nach dem Bild der Körper, die in einer Gesellschaft kursiert. Und das war der Punkt, auf den ich herausgekommen bin. Dass dann de facto die tantrische Praxis, das Sadhana, genau versucht, solche Flüssigkeiten zu produzieren, einerseits körpereigene Flüssigkeiten zu verwenden, andererseits aber auch gezielt technisch solche Flüssigkeiten, also Rasa. Rasa ist eben dieses fluide Form von Materie, von Soma. Es ist der Flow der Energie, wie ich das übersetzen kann. Das würde uns dann in das wirklich Sattel machen. Also in die wirkliche Praxis eines Tantras, also die Sie uns jetzt kurz hier vorgestellt haben. Aber wie wir hier natürlich an dem Institut für Philosophie nur am Rande hereinschwappen lassen können. Aber natürlich, wer sich als Tantrika auf den Weg macht, und das sagt er natürlich, der de facto beschäftigt sich dann genau mit solchen Fragen, wie de facto diese somatische, dieses Ambrosia freigesetzt werden kann im Körper. Und da gibt es natürlich dann ganz, ganz viele unterschiedliche Schulen, wie diese Flüssigkeit oder wie der eigene Körper, wie der Fluid, so würde ich das mir immer sehr beschreiben, würde ich sagen, die tantrische Aufgabe ist die, wie kann der Festkörper wieder in Schwingung und Bewegung wie kann er, es geht hier nicht um eine Versteinerung von Materie, sondern um die Gegend. Es geht nicht um das Versteinern von Materie, sondern es geht um das Wiederflüssigwerden von Materie. Und diese Flüssigkeiten, diese Praktiken haben dann ganz viel natürlich in die Medizin und in das eigene Körperbild der indischen Philosophie oder der indischen Gesellschaft. Das heißt, Sie haben ganz recht, Rasa meint dann wirklich eine über die Medizin funktionierende, auch ganz konkrete Praktiken, bestimmte Flüssigkeiten zu erzeugen, in Eigenheit und andere auszuschalten. Das wäre aber eine ganz anders angelegte Frage. Aber danke für den Hinweis. Sie wollten auch noch?
Ja, aber das war sehr gut.
Ich kann ihn gerne noch fragen.
Naja, war das auch mit der Entomologie, der Dinge auch ganz verschieden zwischen den Physis und Chemie. Das war, also wenn es eben so eine Aufteilung sozusagen sein erst am Faktorort ist, das kriegt für mich irgendwie so, das ist halt ein Teufelskreis in der Nähe sozusagen, also wenn das die Physis jetzt ein eigener sozusagen Verwirklichung ist, aber so kann es ja zum Beispiel für den Physis oder wie auch immer oder Mechaniker auch erst seine Entomologie sein, dieses Kunstwerk zu schaffen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist dann, dass dieses Kunstwerk in der Welt ja auch sein Ziel darin haben kann, dann den anderen zu infizieren. Also hat es im Prinzip auch eine Entomologie, aber das, ja,
das ist ja da werden, das wären sehr lange Diskussionen. Die Surrealistik, es gibt natürlich sehr viele Versuche, genau zu sagen, eine Kunst, eine Art Ecriture-Automatik. Ja? Also, das war von sehr vielen Künsten angestrebt, dass sie gerade versuchen, das, was sie schaffen, durch eine Art Automatismus des Körpers, aus dem Körper heraus zu schaffen. Also, da gibt es ganz viele, sehr bekannt natürlich, die surrealistischen Praktiken, die gerade ähnlich wie das Bogenschießen im Zen durch das Nicht-Einschalten der Urteilskraft oder das wirkliche Ausschalten der Urteilskraft zum Beispiel mit dem Bogen versuchen, irgendein Ziel zu treffen. Und zwar so, dass sie, wenn sie so wollen, die Augen zumachen und über andere Art und Weise von Verbindung mit einem Gegenstand den Gegenstand besser treffen, als sie es eh könnten, wenn sie das über den Intellekt machen. Also es gibt ganz viele Praktiken, gerade in der Kunst, in der immer wieder dieses Bild einer Art aus dem Körper heraus geschriebenen Automatik ganz wichtig war als Strategie. Und die daher gerade gesagt haben, sie wollen in einem bestimmten Sinn, natürlich für die ganzen Taoisten auch eine ganz wichtige Figur, dass sie sagen würden, in dem Moment, wo das im aristotelischen Sinne von außen her äußerlich gemacht worden ist, ist es eben eigentlich kein Kunstwerk. Wenngleich es genau das wäre, was Aristoteles unter Kunst versteht, nämlich ein von außen her gesteuert, durch über den Intellekt gesteuertes und von außen her verursachtes Werk. Während eben der Same de facto diese Blume hervorbringt in und aus sich selber. Und das Argument von Aristoteles ist eben das, dass dieser Stuhl, der hier ist, genau das ist. Und darum ist er immanent. Weil er die Dynamik des sich selbst Herstellens nicht in sich selber hat. Der Stuhl ist eben nicht aus sich selbst heraus hergestellt, sondern er braucht jemand anderen und dieser andere ist der Mensch. Und das ist die klassische Unterscheidung in der griechischen. In der Kunst finden wir aber ganz, ganz viele Versuche, genau hier gegen Aristoteles. Und die Kunst als einen Ort zu sehen, in dem gerade diese äußerliche Verständnis von Herstellung versucht wird aufzuweichen. Ich sage an der Stelle immer diese wunderbare Passage in der Physik von Aristoteles, wo er sagt, was ist, wenn man von außen auf die Erde kommen würde, und man würde sehen, wie ein Schiff von Menschen hergestellt wird. Und dann sagt er für mich ein wirklich wunderbares, absurdes Beispiel. Ein Alien, der das sehen würde, würde vielleicht sagen, dass diese Männchen, die da herrennen, zum Schiff selber gehen. Das heißt, er würde vielleicht nicht unterscheiden zwischen dem Schiff und den Männchen, die da rennen, um das Schiff herzustellen. Und wenn jemand so auf das Schiff, auf die Schiffbaukunst schauen würde, dann würde plötzlich die Herstellung des Schiffs zur Physis gehören. Weil dann hätte das Schiff seine eigenen Männchen, die ihm das Schiff herstellen würde, und es würde daher entstehen, nicht künstlich, sondern aus sich selber eben, und wäre daher nicht mehr Technik, sondern wäre Physik. Also nur wie absurd das alles gedacht worden. Finde ich immer ein wunderbares Beispiel, an dem er dann versucht, solche Fragen zu entkräftigen über die Unterscheidung von Physis und Technik. Aber da sehen wir auch sehr gut, wie er de facto diese Unterscheidung nennt. Wenn die Männchen zum Schiff selber gehören würde, dann wäre es eben ein immanentes Prinzip. Und wenn sie nicht zu ihm gehören, dann ist es nachsam. Also ich war nochmal zurück und auch nochmal aufnehmen zu dem, was Sie gesagt haben, indem ich das, was Sie gesagt haben, ekstatisch mache. Ja? Ich behaupte nämlich hier, dass wenn die sagen, wir trinken Soma, dann sagen die, da gibt es viele Stellen, wo man das belegen kann, dann sagen die so viel, als dass wir Menschen gar nicht anders können, als permanent in unserer Leiblichkeit Soma zu trinken, indem wir nämlich, und darauf weist Herr Heid auch immer hin, indem wir die Strahlen der Dinge trinken. Also meine Interpretation von Soma, mal weg vom eigenen Körper, ist das, dass das indische Denken sagen würde, wir trinken immer schon Materie, wir trinken immer schon Soma, in dem Sinne, dass wir die Radiation, also die Strahlung, die Ausstrahlung der anderen absorbieren. Das heißt, ich würde sagen, die ursprünglichste Art und Weise, Materie, Soma zu trinken, ist die, dass wenn wir es weniger indisch sagen würde, dass wir permanent die Energie von außen absorbieren und wenn man so will, in uns aufnehmen. Das ist meine Interpretation, die ich habe. Und we have drunk the soma, we have become immortal. Das heißt, für mich ist gerade auch den Begriff Soma denken und Unsterblichkeit im Indischen zu denken, heißt gerade auch zu erkennen, dass in diesem Sinne der einzelne Körper durch und durch eingespannt ist in und verwebt ist, wenn Sie so wollen, mit den anderen Körpern und gar nicht anders kann, als dass jeder Körper alle anderen Körper nicht nur spiegelt, wie zum Beispiel Leibniz sagt, sondern dass jeder einzelne Körper permanent auch die anderen Körper aufsaugt, trinkt, mehr oder weniger deren Energie aufnimmt, in sich aneignet, absorbiert, dann wieder weggibt etc. Das heißt, Soma heißt hier vor allem auch im kosmischen Sinne ein Bild von Materie, in dem gerade das In-Beziehung-Sein und das gegenseitige Ineinandersein der Dinge bezeichnet. Wenn ich eine Vorstellung habe, dass wir permanent einander energetisch absorbieren und aufnehmen, dann ergibt sich daraus, wie Weil sagt, ein pulsierendes, ein musikalisches Bild von Körpern, die durch und durch im wahrsten Sinn des Wortes innig sind, um mal Röderlinger zu sagen. Das heißt, das ist was völlig anderes als das moderne Denken im Sinne der Gegenständlichkeit. Wenn ich modern denke, dann sehen wir uns prima als voneinander entfernte Gegenstände. Wenn ich aber somatisch denke im indischen Sinn, dann ist es im wahrsten Sinne so, dass ein Körper den anderen durchdringt. Dass ein Körper den anderen touchiert. Dass ein Körper überhaupt, um zu paraphrasieren, die Einleitung von Hegels Phänomenologie des Geistes, da sagt er, auch interessant, eine Kraft ist kein Körper. Weil Kraft immer schon nur im Verhältnis zu anderen, größeren oder kleineren Kräften, zu Förderkräften oder zu Gegenkräften existiert. Das heißt, Sie können, würde Hegel sagen, Sie können eine Kraft nie aus Ihrem Kontext raus. Weil sie hat nur die Größe und ihr Aussehen und ihre Qualität, die sie hat, indem sie schon in Relation zu allen anderen steht. Und genau so behaupte ich, wird hier Körper im somatischen Sinne. Wie ich noch Sie sagen könnte, Singulatur, ein Körper ist dann unmöglich. Und ich will nur sagen, daher können die zum Beispiel nie auf die Idee eines technischen Labors gekommen sein. Die Idee, dass man bestimmte Körper im Labor isoliert, um mehr oder weniger in einem geschützten Raum ihr Verhalten zu studieren, ist völlig konträr gegenüber der Idee einer solchen, wie ich sagen würde, tonalen Ähnlichkeit. Wenn man sozusagen einen Körper kann man nie aus seinem Zusammenhang heraus, wenn Sie die Sonne nehmen würden, also sehen wir mit als wirklich, und Sie würden sie wegnehmen, vor Frage vorhin, Sie würden sie wegnehmen aus dem Kosmos, dann würden damit logischerweise alle Kräfteverhältnisse rutschen. Das heißt, Sie können kein Gegen an sich haben. Das ist in einem solchen Soma-Vorstellung ist der Gedanke des Dings an sich völlig undenkbar. Drum haben Sie solche Praktiken, wenn man die atomistische oder diese Art von naturwissenschaftlicher Körpervorstellung, wie wir sie entwickeln haben, gar nie entwickeln können. Konnten wir nicht. Ich denke, auf den Gedanken konnte der beste Guru nicht kommen. Weil er de facto den Körper gerade gegenteilig als durch und durch über Resonanzen, könnten Sie sagen, als etwas, das durch und durch sein Sein nur dadurch bekommt, wie es in Resonanz steht zu anderen. Und Sie können daher den Körper, sobald Sie den seine Stellung irgendwo verschieben oder in einem Labor gehen, funktioniert der eben nicht mehr nach stabilen Verhältnissen strukturell einfach so, wie Sie das dort haben. Weil der Körper gar nicht von seinem Kontext und damit von seiner Umgebung abgetrennt wird. Und das ist meiner Meinung nach, was hier in diesem Satz gedacht wird, wenn gesagt wird, we have drunk the soma, we have become immortal. Das wäre auch, was dann vor allem der Buddhismus herausgearbeitet hat. in dem Moment, wo ein Körper sich als innig erfährt, steht er in der Tat in einem universellen karmischen Zusammenhang mit allen anderen. Das heißt, hier funktioniert die Logik gerade umgekehrt wie bei uns. Wir glauben, wir kriegen den Körper dann ans Gesicht, wenn wir ihn rausnehmen aus allen karmischen. Möglichst isoliert. Verstehen Sie, genau die umgekehrte Logik. Das ist aber eine Logik, wo ich sagen würde, die wir, weil wir über das Visuelle unsere ganzen Erkenntnisbedarf haben. Das heißt, im visuellen Bereich sehen wir uns primär als Gegenstände, die in einer bestimmten Entfernung voneinander entfernt sind. Ganz anders, Weit schreibt das ja, das tantrische Universum ist durch und durch ein tonales, ein pulsierend musikalisches. Das heißt, das tantrische Weltbild ist eines, das durch und durch nicht vom Sehen und Auge, sondern vom Hören und Vorher gedacht ist. Und das heißt, für das Ohr sind die Gegenstände, die es hört, natürlich nie im Modus der Gegenständlichkeit im visuellen Sinne primär. Sondern im Ohr sind wir uns wirklich, da klingt einer in dem anderen nach und einer klingt in den anderen hinein. Das heißt, andere Terminus zu verwenden, von Studenten, die derzeit am Sammelband herausgesehen, es ist ein Denken im Affekt und nicht gegenüber im Affekt. Das Denken, das Schauen, wir sagen nicht umsonst Betrachten, Denken als Betrachten etc. Das Denken als Betrachten ist eins, das sich wesenhaft in diesem Abstand zu den Dingen und zu dem Körper. Und das grundsätzlich die Tendenz hat, wenn es auf den anderen blickt, ihn an einem klar lokalisierbaren Ort zu fixieren. Sie sind dort. Das sehe ich Sie. Das ist durch den Vorrang des Sinns gesehen. Im Tantrisch ist eindeutig ein Vorrang des Hörens. Und das heißt, sagen Sie mir mal genau, wo der Klang ist. Oder versuchen Sie mal, den Klang zu fixieren. Das Blöde ist, wenn ich sage, zum Beispiel diese akustische Welt. Also da haben wir ein riesiges Raumblock. Einerseits ist es schon so, dass die gehen jetzt zwar da von mir weg und raus, aber wo immer sie als Resonanzecho bei ihnen ankommen, wir wissen, dass gerade die akustischen Wellen unglaublich gut Körper durchdringen. Das heißt, es geht der ganze Resonanzraum der Akustik geht durch den Raum hindurch und wenn sie ihr Ohr öffnen, dann ist es so, dass man eher, wie man sie zum Beispiel schreibt, dass man eher etwas kommen hört, als dass man es fixiert. Wir haben das Gefühl, der Klang kommt. Wir sagen aber nicht, wenn ich einen Körper sehe, dann sage ich nicht, der Körper kommt. Stimmt. Wenn der Körper mich da hinschaut, dann habe ich visuell, dann habe ich die Erfahrung, dass der dort steht. Er kommt nicht auf mich zu. Haben Sie dieselbe Erfahrung beim Klang? Wenn Sie sagen, der Klang, der steht da drüben, wie der Stuhl da drüben. Das sind ganz wichtige Fragen, über welchen Sinn erfahren wir primär. Und wir haben natürlich in Europa, in der abendländischen Geschichte, ganz klar eine riesige Diskurs über die Imago, über das Bild kreiert. Und es gibt eine völlig andere Art und Weise, Raum zu erfahren, wenn wir primär versuchen, den Raum übers Ohr zu denken. Es gibt eine ganz andere Art der Wandlung. Der Stuhl steht da, aber der Ton kommt. Da habe ich das Gefühl, er kommt und er durchgeht mich, durchdringt mich, bringt mich selber dadurch natürlich auch immer in eine bestimmte Resonanz. Das heißt, er klingt in mir nach, etc. Hier gibt es Phänomene des Nachhallens, der Resonanz, des Nachklingens von irgendwie. Und die tantrische Erfahrung ist hier eindeutig eine, eben die vom Klang her, vom Gehör her und vom Klang her tonal. Und ich glaube, genau so kommt man in die Lage zu verstehen, warum hier auch das Soma getrunken wird. Es wird wirklich aufgesogen. Es wird im wahrsten Sinne des Wortes auch mit dem Ohr aufgesogen. Und damit eben hereingenommen. We have gone to the light, we have found the God's far-famed soma, stretch out our lifespan so that we may live. The drop into that we have drunk has entered our hearts, an immortal inside mortal. Like fire, ugly, soma is both the substance and the God identified with that fluid oblation. Early on, however, Soma, the god, became identified with the moon, Indu, which was considered to be a drop, Indu, of nectar, Amrita, of Soma shining in the heart. Das Bild, das in diesen ganz alten Texten über Soma herrscht, ist daher eindeutig das Bild einer Art Raum, offener Raum, in dem Indu, Gott Indu, als eine Art Ambrosia-Nektar, als eine Art Tropfen in diese Leerheit. Und da haben Sie natürlich ein Bild, das ganz, ganz tief verbunden ist mit dem Sexual. Sozusagen, Sie haben die Leere der Frau. Sie haben sozusagen die Öffnung der Frau in die hinein, der Indu, der Tropfen, der Samen. Und genau durch diese Irritation der Leere, das ist ja immer das Wichtige, wenn Sie zurückdenken an Neroda und so. Das heißt, wir haben ja immer diese, wieder mal von Platon her auch ganz stark, diese Lichtmetaphorik im westlichen Kontext. Die indische Philosophie hat natürlich, wie auch übrigens das Arabische, primär eine Nachtmetaphor. Also es ist hier die Vorherrschaft des Dunkels, aber nicht dunkel im europäischen Sinne als böse oder schlecht, sondern im Gegenteil. Die Dunkelheit, das Nichtsein, die Leerheit, ist der eigentliche Schoß des Seins. Das ist ja die völlige Umkehr gegenüber der europäischen Tradition. Das heißt, die denken immer so, das Soma ist das Licht, das in die Dunkelheit fällt. Es ist dieser Nektar, dieser Tropfen, der Samen natürlich auch, der hier in den Schoß der Frau fällt, als der Ort der Leere, die dann diesen Samen aufnimmt. Und dann findet eben natürlich die Zeugung im Sinne des Sambhog. Das heißt, in dem Moment, wo der Schoß der Frau von dem Samen erregt ist, so ist das praktisch, da wo der erregt wird, findet Samyoga statt. Und jetzt verbindet sich Purusha. Und jetzt in gewisser Weise entspringt oder explodiert, müssten wir benutzen, explodiert in dieser Verbindung zwischen dem Licht und der Dunkelheit, wenn Sie so wollen, zwischen dem Samen und der Leerheit, durch die Erregung der beiden findet eben Samyoga statt. Das heißt, das Sich-Verbinden dieser beiden dualen Prinzipien, und nur wo so eine solche Verbindung, wo sich die Leere erregen lässt und wo gleichzeitig das Licht die Leere erregt, dieser Tod. Da, wo diese Verbindung stattfindet, da können wir, was im Protokoll gesagt ist, erst von Ist, von Copula sprechen. Das heißt, wenn Sein Copula heißt, dann ist es diese Art von Kopulation der Leerheit des Nichts mit dem Licht und dem Tropfen des Lichts, indem die beiden sich verbinden, findet Kopulation statt. Und nur wo diese Kopulation stattfindet, tantrisch, kann man überhaupt von Sein und Nichtsein sprechen. Außerhalb dieser Kopula der beiden polaren Prinzipien gibt es, dürften wir nicht einmal sagen, nichts. Weil das Nichts selbst Teil dieser Kopulation ist. Ohne das Nichts, also es ist schon falsch zu sagen, außerhalb dieser Kopulation gibt es nichts. Das Nichts selbst fällt in diese Kopulation als ein Moment der Seele. Und da kommt jetzt das von Ihnen auch verwendete Wort Amrita, der Nektar. Und wie Sie richtig sagen, das ist gleichzeitig ein Stream mit Toten und Sterblichkeit. Das heißt, es verbindet sich hier gleichzeitig Sterblichkeit und Unsterblichkeit. Wobei es hier im Englischen eben umgekehrt ist, das Licht ist Sterben. Die Leere ist Licht. Wir würden das immer, wir haben das ewige Nicht zu kaufen. Wir können im Englischen nur sagen, es gibt eine Art ewige Verbindung. Es gibt einen tantrischen Gott. Und weil der tantrische Gott Shiva seit irgendwie von Ewigkeit zu Ewigkeit mehr oder weniger aus der Vereinigung dieses Lichttropfens mit der Leerheit existiert. Daher ist die Antwort dafür, dass auf die, warum es überhaupt sein ist oder nichts, weil es Kopulation gibt. Das wäre die tantrische Antwort. Und es gibt sie eben genau in dieser Zusammenkunft. Genau, jetzt noch ein paar, so eine Art zum Schluss des Semesters Überblick, Seite 143, 44 in der Chemical Body von Wright. Da kommen so eine Art Zusammenfassung, wie er sagen würde, dass es vor allem auch statt dieser tonale, dieses tonale Bild von der Welt, das er hier vorstellt, das im Tantrismus so wichtig ist, wie er sagen würde, dass die Haupt Merkmale tantrischer Philosophie nennt, überhaupt in eine Art Bild vom Kosmos zusammengefasst werden könnte. Er gibt hier die sieben Pulse an, sieben Merkmale an. Das erste ist, dass es sich um Theologie natürlich handelt. Also Tantrismus ist, es gibt ja eine Reihe von atheistischen Schulen in der indischen Philosophie, wie Sie wissen. Der Tantrismus als solche arbeitet meist mit diesen beiden Göttern, eben das männliche, der männliche Gott, der männliche tantrische Gott ist Shiva, und die Vereinigung mit ihm passiert eben mit dieser energetisch-dynamischen Kraft Shakti. Dann haben wir, sagt er, das zweite typische für tantrische Philosophien ist, dass sie anthropologisch, also anthropozentrisch ist, neben dem sie theologisch ist. Damit meint er vor allem Tantrik, und das ist eben das Untragische der indischen Philosophie im Unterschied zu der griechischen zum Beispiel. Der Tantriker würde sagen, im Letzten ist die ganze Welt nur da, damit, und die besten Chancen hat der Mensch, damit der Mensch diese Art von Potenz einer möglichen soteriologischen Befreiung in seinem Leben realisieren. Das heißt, die typisch tantrischen Argumentationen im Englischen sind die, es gibt so viel Leid, aber dieses Leid als solches, Dukkha, ist genau das, was je mehr es wird, umso mehr die Gegenkräfte stimuliert und daher selbst auch als mögliches Mittel zur Befreiung zu verstehen. Die ganzen höllerlichen Sinne, wo Gefahr ist, wächst das Retten der Arme. Also das sagt er, ist das Anthropologie. Es ist absolut ein, würden wir sagen, kein tragisches Weltbild. Es ist ein Weltbild, wo sagen, jeder, wir müssen zeitlich sogar sagen, jeder einzelne Körper wird im Laufe von Äonen und Äonen und Äonen durch die Dialektik von Lust und Unlust de facto in eine Art soziologische Befreiung. Das dritte Merkmal, das er angibt, ist, über das habe ich Ihnen schon einiges gesagt, dass das ein musikalisches Weltbild ist, in dem vor allem eben die Körper durch und durch als pulsierende und vibrierende Körper gedacht sind, die gerade im Sinne dieser Ähnlichkeit, dieses Verflechtetsein untereinander eine Art von Symphonie und damit natürlich die klassischen Sphärenlehren realisiert. Es ist viertens, sagt er, darüber haben wir auch schon gesprochen, eine bipolar sexualisierte. Also das heißt, sie hat fast alle Metaphern, die kommen, können sie irgendwo auf dem Sexualakt übersetzen. Das heißt, es wird eine ganz typisch für das Tantrische ist, dass die Metaphorik der Sexualität mehr oder weniger die Metaphorik der Erleuchtung wird. Es wird die Metaphorik, die ich davor geschrieben habe, diese feminine Mehrheit, in die der Tropfen des Indu kommt, aus dem dann die Welt geboren wird. Also wir können nahezu alle Metaphern, das ist typisch für Tantrik, zentrieren und kreisen wirklich die Frage nach der Sexualität und dem Sexualakt. Es wird der Kosmos aus einem solchen Gehirn. Und es ist eben immer daher die Frage nach der Vereinigung dieser binären Prinzipien von Frau und Mann, als das, was den Diskurs eigentlich oder die Sprache radikal bestimmt. Es ist dann ein hierarchisiertes, sagt er an fünfter Stelle, es ist sehr wohl ein hierarchischer Kosmos, und zwar eine Hierarchie, die mit der Unterscheidung von Zentrum und Peripherie arbeitet. Aber auch das ist interessant für die westliche Tradition, die eher dieses Pyramidenbild hat. Das heißt, das Höhere, das Höchste ist dann das göttliche Auge, das oben ist. Ja? Die tantrische Philosophie macht das anderes, weil sie eben sehr viel mit Mandalas arbeitet. Und das heißt, sie haben immer im Zentrum wieder, das ist natürlich wieder ein Bild für die Leerheit, das ist meistens die offene, freie Stelle, also sozusagen dieser Schoß der Frau. Im Zentrum ist diese Leerstelle. Und je näher wir in dieses Zentrum kommen, umso mehr rücken wir in der Hierarchie, wenn man mit des Sublimen, des Höheren der Welt näher. Und je weiter wir in den Mandalas an die Peripherie kommen, umso gröber, taktloser und so weiter werden wir. Das heißt, also würde ich sagen, dass es sehr wohl hierarchisch ist, aber nicht in einem pyramidalen Sinne, sondern eben in einem Sinne von Zentrum und Peripherie. Und dann haben wir 46 genommen. Dann, das habe ich ja sehr oft besprochen, dass die Körper hier und das ganze Universum ein Irradiating One ist. Also, dass das aus dieser oft jetzt besprochenen Vorstellung eines somatischen Fließens und Überfließens der Körper de facto eine Ähnlichkeit, in der wir durch unsere astralen Körper permanent ineinander übergehen. Das ist eben für uns sicher das seltsamste Moment der indischen Körperphilosophie. Ich möchte allerdings hier wirklich immer erinnern an die Analogie der modernen Technik. Wenn wir Handys haben, finden wir das ganz normal. Wenn wir Fernsehen schauen, finden wir das ganz normal, dass es Signalübertragungen gibt zwischen diesen Körperverbrüchen und uns. Das eben ist hier mit dem Radiating. Ne? Es gibt keinen, die Körper stehen im wahrsten Sinn miteinander durch ihre eigene Radiating-Realität, durch die astrale Anwesenheit in einem unmittelbaren Kontakt. Das heißt, ich kann über die somatische Ausstrahlung, über diese Ratschadimension gar nicht mich euch hier entziehen. wie wir auch platonisch sagen können, da verstehe ich im Licht. Und dieses Licht eben kommt nicht von einer Zentralsonne, das ist auch wieder ein großer Unterschied. Es gibt nicht eine Zentralsonne, die unstrahlenden Körper bescheint, sondern die Körper selber strahlen. Es gibt nur strahlende Körper. Und in diesem Sinne, wenn man trivial sagen, Gottmäßig, everybody is a star. Das ist die Pointe eines solchen radiating Kosmos. Er muss nicht von außen beleuchtet werden. Er muss nicht über künstliches Licht etc. ins Licht gesetzt werden. Er steht selber im Licht durch seine eigene Ausstrahlung. Das ist das radiating Moment, über das wir viel gesagt haben. Und dann das siebte, letzte Moment, von dem Dwight hier sagt, ist, dass das Ganze eben ein Emanzipationsprozess ist, der sich im Tantrismus primär, soll man es jetzt nicht jetzt, als historischer Materialismus sieht. Das heißt, de facto ist der Tantriker der Meinung, eben die Körper evolvieren per se, sie werden durch, vor allem über Signale von Lust und Unlust gesteuert, ja, indem sie dann lernen, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun oder besser zu lassen. Diese Art von Emanzipation führt über eine Art dialektischen Materialismus in der Evolution zu immer komplexeren und ausgearbeiteteren Körpern. So müssten wir sagen. Und wenn die Körper eine Komplexität und Sensibilität erreicht haben, in der eben diese ganze Vibhika-Geschichte, die wir besprochen haben, klar ist, dann wird der Körper, wie die Tantriker sagen, es gibt vor allem drei Begriffe, im Buddhismus ist es der Diamantkörper, ja, der alchemistische Diamantkörper, der eben der die ganzen Dimensionen, von denen wir gesprochen haben, der unterschiedlichen Gunas etc., in sich differenzieren kann und darin und daraus wohnen und leben kann. Es gibt dann sogar bestimmte tantrische Schulen, die nicht mal nur von dem Diamantkörper sprechen, sondern es gibt dann das Divya-Deh, also Deha ist Körper, keine Bezeichnung für Körper, in dem dann sowas in sehr theologisch ausgerichteten tantrischen Schulen sowas wie fast eine verklärte Materie sozusagen eine verklärte Materie, in der die Körper dann Dinge können, von denen wir nun annehmen. Das Interessante aber abschließend ist, dass de facto hier die Befreiung des Geistes nicht anders laufen kann, als über die Befreiung der Körper. Also das finde ich weniger als mich in die Details, wie so eine verklärte Materie ausschaut und was die da alles können, was mich persönlich weniger interessiert. Aber der Gedanke ist natürlich höchst interessant, dass hier eine Art Befreiung des Geistes rein und nur durch einen dialektischen Materialismus der Materie gedacht. Und der Geist selber kann sich nirgendwo anders als genau in diesem dialektischen Prozess verwirklichen. Gut, in diesem Sinne bin ich haargenau und genau dorthin gekommen, wo ich am Ende dieses Semesters hinkommen wollte. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Vorbereitungswoche. Ich nehme an, wir sehen uns die meisten der letzten Woche hier.